Der Bachelor auf RTL geht wieder los. Was gibt es dazu zu sagen aus psychologischer Sicht? Eine ganze Menge. Was hat das Ganze zu tun mit Marmeladensorten, mit dem berühmten Experiment auf der Brücke? Was hat das Ganze zu tun mit Female Choice, mit Balzverhalten und Evolutionspsychologie? Und warum halten diese Beziehungen oftmals nicht lange? All das und noch vieles mehr und eine kleine erste gewagte Prognose von mir gibt es heute in dieser Folge. Also bleibt dran. Hallo zusammen, liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, heute ist der Bachelor im TV wieder angefangen. Ich habe es auch gerade eben noch irgendwie so mitbekommen. Irgendwie gehen die ganzen lustigen Sendungen jetzt derzeit wieder los. Beim letzten Mal haben wir ja uns mit dem Dschungelcamp beschäftigt, weil das ist auch sehr interessant aus psychologischer Sicht. Und gerade die Sendung der Bachelor ist wirklich sehr interessant. Und da gibt es eine Menge zu sagen. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe ein Gefühl, dass diese Folge etwas länger wird als die anderen. Aber ich sage euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Am Ende dieser Folge sage ich den wichtigsten, aus meiner Sicht den wichtigsten Aspekt aus psychologischer Sicht. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also es geht um die Sendung Der Bachelor und gleich zu Beginn sei gesagt, es geht nicht um die Sendung Die Bachelorette, die im Sommer kommt, denn es ist aus meiner Sicht schon ein gewaltiger Unterschied zwischen den Sendungen und der Psychologie dahinter. Warum, erfahrt ihr auch im Verlauf. Und für diejenigen, die Sendung unwahrscheinlicherweise nicht kennen, sei einmal kurz zusammengefasst, dass es darum geht, dass es einen Mann gibt und viele Frauen, die an einem schönen Ort, aktuell in Mexiko, in einer Villa, beziehungsweise die wohnen nicht zusammen, aber das spielt hauptsächlich in einer Villa und eben an verschiedenen anderen Orten, wo sie ihre Dates haben, sich kennenlernen sollen. Und es gibt dann einzelne Happenings zwischen dem Mann und einer Frau oder mit mehreren Frauen. Und dann gibt es auch so gemeinschaftliche Gruppenabende und wo miteinander geredet wird. Und diese Dates sind meistens auch keine 0815-Sachen, sondern da finden besondere Dinge statt. Und alles ist in einer sehr schönen Atmosphäre. Und am Ende verteilt der Bachelor Rosen für diejenigen, die eine Runde weiter sind. Und so geht es von Folge zu Folge, bis er am Ende sich entscheidet für eine Frau sozusagen und mit der er dann eine Beziehung eingehen möchte und im besten Fall die Frau dann auch. So die grobe Zusammenfassung dieser Sendung. Und ich habe jetzt heute in die neue Staffel ein bisschen erst reingeschaut und habe jetzt unterbrochen für den Podcast. Und möchte ganz zu Beginn noch mal kurz was dazu sagen zu dem aktuellen Bachelor, bevor die eigentlichen generellen psychologischen Mechanismen kommen, weil ich das ganz interessant fand, weil der aktuelle Kandidat in gewisser Hinsicht etwas Besonderes ist oder ja anders als die vorherigen Kandidaten. Das fand ich schon sehr überraschend. In der Vorstellung hat er ja sehr offen über seine Vergangenheit gesprochen, die man auf den ersten Blick, wenn man diesen Mann sieht, gar nicht annehmen würde. Und zwar berichtete der, dass er eine auch kriminelle Vergangenheit hat mit Gewaltdelikten und auch schon mal inhaftiert war im Gefängnis wegen Körperverletzung und er berichtete auch davon, dass er ohne Vater aufgewachsen ist und dass vor nicht allzu langer Zeit sogar sein Bruder an einer Überdosis Medikamenten und mit Suchtvergangenheit gestorben ist. Und Das ist insofern was Besonderes, weil die anderen bisherigen Kandidaten mögen auch irgendwelche, sag ich mal, ja, schwierigen Vergangenheitsmomente gehabt haben. Aber mir ist es nicht bekannt, dass es in dieser Intensität und Form schon mal da der Fall war und dass jemand dann auch noch so offen darüber gesprochen hat. Am Anfang habe ich gedacht, ja, also das ist auch ein relevanter Aspekt, weil so jetzt für den individuellen Bereich, also was bringt diese Person speziell jetzt mit an Faktoren, die Dinge erschweren oder begünstigen können. Und da ist es zum einen so, dass ich erst gedacht habe, ja, also wirkt auf mich insgesamt schon belastet, will ich nicht sagen, aber da ist schon so eine Schwere auch irgendwie da. Und dann habe ich gedacht, ja, also auf jeden Fall so eine Selbstwertthematik irgendwie, die er offensichtlich mit sich herumträgt, von der er auch selber sprach. Er sagte, dass er in der Vergangenheit immer also sehr bestrebt darum war, Aufmerksamkeit und Anerkennung von anderen Menschen zu erhalten. Und das habe er damals eben über den falschen Weg gemacht mit falschen Vorbildern, die so ein Vaterersatz für ihn gewesen seien. Und dann eben, ja, also sich durch Körperverletzung sozusagen sein Selbstwertgefühl versucht hat zu stabilisieren. Und dass er danach eben angefangen hat mit Kampfsport und mit Bodybuilding, und ich weiß es jetzt nicht genau, auf jeden Fall, er sprach irgendwie von diesem Sport und er hat ja auch einen ganz durchtrainierten Körper, dass das für ihn dann so eine Art Kompensation oder Ersatz geworden ist und dass er dadurch, so sagt er, halt eine gesunde Form von Bestätigung und Anerkennung bekommt. Und des Weiteren erzählte er noch, dass er viel an sich gearbeitet hat und dass er seine Vergangenheit, insofern die Fehler, die er gemacht hat, auch bearbeitet hat. Man merkte auch, dass er viel verstanden hat, was das mit ihm zu tun hat und mit seiner Vergangenheit auch, und dass da einiges an psychologischer Arbeit auch irgendwie stattgefunden hat. Und so wirkte der Mann heute auf mich einerseits ja verwundet, und wo ich dachte, ja, so ein Selbstwertthema hat man dann eigentlich auch das ganze Leben lang, wobei man natürlich daran auch arbeiten kann und sich weiterentwickeln kann. Und das hat man bei ihm eben auch gemerkt. Und das ist andererseits auch eine große Ressource, auch die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu verstehen, und dass der sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, mit seiner Vergangenheit und mit dem, was er gemacht hat. Und wirkte dann schon auch also ein Stück weit gereift. Und so die individuelle Voraussetzung bei ihm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine gewisse Frauenwahl auch trifft. Und da komme ich jetzt direkt mal zu meiner kleinen ersten Prognose, ob ihr mir es glaubt oder nicht. Ich habe sofort getippt, dass die erste Frau, ich glaube Vio heißt sie, also Vio ist die Abkürzung, ich habe mir den ganzen Namen irgendwie nicht gemerkt, dass das, habe ich gedacht, so die könnte es am Ende werden. Ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt, so vorauszusagen, weil es können ja noch so viele Faktoren auch kommen, und also wir können ja auch nicht hell sehen, wir können nur unter psychologischem Gesichtspunkt so bestimmte Dinge irgendwie denken. Und genau der Frau hat ja gerade, bis dahin habe ich noch geschaut, hat er die erste Rose so direkt gegeben. Also ob ihr mir es glaubt oder nicht, ich wusste das vorher, ich schwöre. Und ich kann mir vorstellen, also ich tippe jetzt erstmal so ganz wagemutig darauf, dass blonde Frauen bei ihm bevorzugt sind. Warum jetzt? Das ist ein bisschen oberflächlich vielleicht so zu denken, aber blonde Frauen sind für Männer und generell für Menschen strahlen oft, nicht immer, aber oft so eine gewisse Sanftheit und sowas Liebes aus, ne? Und das ist, viele Männer mögen das. Es gibt natürlich auch Männer, die eher so einen diesen rassigen Typen irgendwie Frau mögen, aber viele Männer mögen das, und das weckt auch so diesen Beschützerinstinkt bei Männern. Und gerade bei Männern, die so ein gewisses Selbstwertthema haben, für die ist eine Frau, die halt eher so lieb und nett ist, und also das heißt natürlich nicht, dass alle blonden Frauen so sind, aber ne, die das erstmal so auch nach außen hin ausstrahlt, eine gewisse Art von Sicherheit und also das ist jemand, ein Mann, der mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist, hat es auch schwer mit einer selbstbewussten, taffen Frau häufig. Und bei dieser Violette heißt sie genau, habe ich gedacht, also die Frau ist ja wirklich bildhübsch, wie gemalt fast. Und da habe ich auch gedacht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm das sehr wichtig ist, so die Äußerlichkeit, weil ist ja jetzt auch nicht so fernliegend, weil er ja selber bei sich selber auch sehr darauf achtet. Und das ist dann auch oft so bei Menschen, denen ist das dann wichtig. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch eine Rolle spielt. Und zum anderen war die Violetta, obwohl sie so wunderschön ist, war sie sehr, sehr nervös, total sympathisch irgendwie. Und das passt auch so ein bisschen zu ihm. Dieses Aufgeregtsein, das kann ich mir schon vorstellen, dass das einigermaßen gut zusammenpasst. Und es gab noch eine Frau, den Namen habe ich jetzt vergessen, die war allerdings nicht blond. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das könnte irgendwie was werden. Vielleicht, falls ich nochmal irgendwie eine Folge dazu mache, dann werde ich das nochmal nachliefern. Aber jetzt erstmal genug dazu, zu dieser individuellen Geschichte. Kommen wir jetzt zu den allgemeinen Faktoren, die eine Rolle spielen, auch in Bezug auf die Frage, was ist eigentlich, welche Faktoren erschweren das eigentlich, dass daraus wirklich eine Beziehung wird, eine ernsthafte mit Bestand auch. Und gibt es vielleicht auch Faktoren, die das begünstigen? Und was spielt da überhaupt alles eine Rolle? Und das ist schon sehr viel. Ich versuche, das nicht allzu ausufern zu machen, aber ich habe mir Mühe gegeben, auch wirklich verschiedene Aspekte herauszusuchen beziehungsweise mir zu überlegen, was ich glaube, was da relevant ist, damit man auch wirklich ein gutes Bild davon hat. Und die ganze Thematik Beziehung und Attraktivität und so ist so komplex, dass es eben nicht mit, also es ist sowieso nicht vollständig erklärbar und erst recht nicht mit nur drei Aspekten oder so. Zu Anfang einsteigen will ich damit mit der Frage, ist das eigentlich überhaupt echt? Oder machen die Frauen da nur mit oder gegebenenfalls sogar auch der Mann, um irgendwie berühmt zu werden, um irgendwie Geld damit zu verdienen, weil es ja so ist, dass die alle nach diesen Sendungen oder nach dieser Sendung auf Instagram Influencer sind und damit auch Geld verdienen, mehr oder weniger erfolgreich. Und natürlich ist es so, wenn wir uns da jetzt mal reinversetzen, wenn wir jetzt so ein Angebot bekommen würden oder uns das irgendwie anspricht, an so einer TV-Sendung teilzunehmen, die an einem schönen Ort stattfindet, wo ich irgendwie nicht irgendwelche ekligen, schlimmen Sachen machen muss, sondern so, wo ich sogar noch die Chance habe, an tolle Orte zu kommen oder tolle Erlebnisse zu haben und gegebenenfalls dadurch halt eine Bekanntheit aufzubauen, wo ich später noch Geld verdienen kann. Also das spricht dann schon sehr viel dafür, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das vielleicht nicht in erster Linie macht, weil man denkt, ah ja, da könnte ich jetzt so meine große Liebe finden oder so. Und das ist jetzt die größte Chance, mich zu verlieben. Also das denke ich schon, dass es realistisch ist zu glauben. Es ist vielleicht nicht die Hauptmotivation, wirklich da jemanden kennenzulernen. Aber selbst wenn das am Anfang so ist, es ist gleichzeitig so, dass wir alle ein sehr, sehr, sehr starkes, wenn nicht sogar das Hauptbedürfnis in unserem Leben ist, uns, wenn wir jetzt heterosexuell sind, mit dem anderen Geschlecht zu verbinden und vom anderen Geschlecht gemocht zu werden und geliebt zu werden und ja, eine Beziehung zu haben. Und das ist eigentlich so unsere zentrale Motivations- und Antriebskraft im Leben. Des Weiteren ist es so, dass wenn die da einmal drin sind und dabei sind, dann sind die automatisch in so einer Gruppendynamik drin, wo das Thema Selbstwert ein ganz, ganz zentrales ist, weil da dreht sich eigentlich alles um dieses Thema. Also die, zum einen ist es ja so, dass sie sowieso dann in Anführungsstrichen gezwungen sind, diesen Mann kennenzulernen und automatisch mit ihm in Kontakt kommen und auch automatisch Feedback bekommen, wie begehrt sie sind bei dem Mann. Und sekundär kommt noch hinzu, auch bei den anderen Frauen, weil da gibt es auch nochmal Gruppendynamiken, wie die sozusagen untereinander da klarkommen. Da gibt es auch immer Frauen, die so ein bisschen gemobbt werden und dann beliebtere und welche, die da Anführerin sind. Aber das jetzt mal sekundär. Und unser zentrales Bedürfnis oder ein wichtiges Bedürfnis, von anderen wertgeschätzt zu werden, insbesondere vom anderen Geschlecht, kommt da sozusagen zum Tragen. Und es entwickelt sich dann ja auch so eine gewisse Wettbewerbssituation. Und automatisch, es sei denn, wir fänden den Mann jetzt total blöd und das würde uns jetzt gar nicht interessieren, aber automatisch kommt dann sowas, dass das uns wichtig ist, was wir für eine Selbstwertrückmeldung dadurch bekommen. Und das gepaart noch mit dem, vielleicht mit dem Ehrgeiz, so zu gewinnen und weit zu kommen, weil nur dadurch ja diese Berühmtheit auch möglich ist, das kann dazu führen, dass man es dann wirklich auch ernst meint und dass man da was verwechselt. Also dass man das Ego, das eigene Ego mit dem echten Interesse an dieser Person verwechselt wird. Das ist dann gar nicht so bewusst, dass sozusagen man glaubt, dass man den Mann irgendwie attraktiv findet und dass man sich in ihn verliebt. Aber es geht auch so, in Wahrheit geht es viel so darum, also wie gut findet der mich und wie weit komme ich da jetzt? Und das wäre ja dann auch vielleicht irgendwie dumm, wenn ich da jetzt freiwillig aussteigen würde, weil wenn ich jetzt eh schon mal so begehrt bin, warum soll ich diese Chance jetzt vertan? Also das ist so ein bisschen, das ist echt ein bisschen tricky und kompliziert, was da so alles eine Rolle spielen kann. Und zum Thema Verwechslung komme ich gleich auch nochmal zu einem Experiment aus der Psychologie, was da auch eine Rolle spielen kann. Also dass da einfach Dinge fehlattribuiert werden, so nennt man das. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber jetzt erstmal nochmal zum Thema Selbstwert. Da habe ich ja gerade auch schon davon gesprochen. Also der erste Fakt, den wir sozusagen mal feststellen können, ist natürlich, dass diese Teilnahme an der Sendung ein narzisstischer Gewinn ist. Insbesondere natürlich für den Mann, für den Bachelor, weil das ist schon eine einmalige Situation, weil er von so vielen Frauen umworben wird und im Zentrum steht. Und das sind auch in der Regel, sag ich jetzt mal, objektiv attraktive Frauen. Ne? Klar, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber also Frauen, deren Marktwert hoch ist, würde ich sagen, nicht alle. Also sind auch manchmal echt ein bisschen, also auch so von der Art her, ein bisschen komische, in Anführungsstrichen, Frauen dabei. Aber so, der ist umgarnt von diesen Frauen und gleichzeitig wird das auch noch im Fernsehen ausgestrahlt und alle sehen halt auch noch, wie er sozusagen da umworben wird. Und also das ist ein narzisstischer Gewinn, also ein Selbstwertgewinn, der seinesgleichen sucht. Deswegen hat man auch die Menschen, die daran teilnehmen, haben einfach da auch eine gewisse Tendenz in Richtung Persönlichkeit, sich narzisstisch aufwerten zu wollen. Der Effekt könnte allerdings ein bisschen gemindert werden dadurch, dass der Mann sich nicht sicher sein kann, eben wie ernst die Frau das meint, weil es ist ja bekannt, dass da die ein oder andere auch sehr stark motiviert ist, eben in Richtung Interessen bekannter zu werden und finanzieller Interessen. Und das ist natürlich dann wieder eine Kränkung für den Mann, weil es ja dann gar nicht um ihn geht. Also der Effekt kann auch ein bisschen gemindert werden oder wird auch gemindert, denke ich. Und aus Sicht des Mannes ist auch noch relevant, dass es alles gar nicht so rosig ist, wie es auf den ersten Blick scheint, denn es kann auch eine Überforderung entstehen durch einen gewissen Stress. Wenn wir uns da reinversetzen, der Mann muss irgendwie versuchen, irgendwie allen Frauen gerecht zu werden. Auch als Gentleman darf der jetzt nicht allzu ruppig da umgehen oder einfach vor den Kopf stoßen. dann hat er vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn er dann irgendwen rausschickt oder sich nicht genug kümmert. Und vor allen Dingen ganz wichtig, er hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich komme da gleich nochmal zu, dass das Ganze auch sehr verkopft ist. Und sozusagen die Qual der Wahl, ja, da komme ich auch gleich nochmal zu, gibt es auch ein Experiment dazu. Also die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen bei dieser Auswahl, also das kann einen schon echt stressen. Das haben wir auch im normalen Leben so eigentlich nicht. Dann kommt eben noch die Angst dazu, die ich gerade schon genannt habe, möglicherweise nur benutzt zu werden, oder die Sorge, benutzt zu werden. Das alles führt dazu, dass der auch so ein bisschen in einer Stresssituation ist, die so mit dem normalen Leben nicht viel zu tun hat. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Die ganze Situation, Partner finden in dieser Konstellation, ist natürlich sehr gewollt. Was meine ich damit? Also es ist vergleichbar mit Datingportalen, wo sich bewusst angemeldet wird, um das zu finden. Und in der Sendung ist ja auch klar, das Ziel soll sein, dass sich zwei finden und jeder, alle Beteiligten und die Zuschauer wissen, worum es geht. Das ist was anderes, als sich zufällig kennenzulernen und sich dann zu verlieben. Was ganz anderes. Und wir kennen das vielleicht auch alle von uns hoffentlich, haben wir das schon mal erlebt, Situationen, und haben Erinnerungen dran, in Situationen, in denen wir alles andere als uns zu verlieben im Kopf hatten und das auch gar nicht irgendwie gesucht haben. Und dann war das total ungeplant und dann ist das passiert und beruht dann im besten Fall auf Gegenseitigkeit. Und das ist doch eigentlich so das, was am schönsten ist, wenn wir jetzt ehrlich sind, weil wir das Gefühl haben auch, dass, obwohl das nicht so gewollt war und nicht forciert war, dass es dann auch wirklich was mit der Person zu tun hat, in die wir uns verliebt haben. Und da nicht irgendwie sowas eine Rolle spielt, wie so ein dringender Wunsch, das Bedürfnis, nicht allein zu sein oder irgendwie den Druck, ich muss jetzt jemanden finden oder so. Also das sind doch eigentlich so die schönsten Geschichten. Und das ist hier alles ein bisschen anders. Die ganze Situation ist daher ein bisschen in Anführungsstrichen unromantisch. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, was da so abläuft, die Frauen werden nacheinander in Anführungsstrichen, sie werden ausgewählt, zu einzelnen Dates oder zu einzelnen Gesprächen auch. Und das Ganze hat dann auch so einen Charakter von Arbeit und Anstrengung irgendwie. Gut, also das haben so normale Dates im normalen Leben auch irgendwo, aber dass sie manchmal ein bisschen anstrengend sind. Aber hier ist es was anderes. Also das ist so, hier ist wenig Raum für Spontanität. Das hat ein bisschen was Zwanghaftes. Das ist da ständig so. Der Mann ist natürlich ständig auch bemüht, dann nach so einer Art Plan vorzugehen und dann an gewissen Abenden weiß er schon, heute muss ich noch mit der und der sprechen, das muss ich noch abchecken und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist deutlich, was ich meine. Das ist einfach, hat so ein bisschen was mit Arbeit zu tun und da ist wenig Raum für Spontanität. Und ich glaube, dass das eine gewisse Form von, ja, Lustkiller ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil es geht ja nicht um Lust primär, aber ja, es ist so ein Killer, der Romantik und so dieser freien Entwicklung letztlich. Hinzu kommt noch, dass die Situation dieses andauernden Konkurrenz der Frauen auch sehr unnatürlich ist. Und die bekommen das sozusagen ja vor den eigenen Augen sogar mit. Das ist ja offen, dass es da andere Frauen gibt, die bekommen dann auch mit, welche Frau mit ihm was gemacht hat und wie das da schon fortgeschritten ist und so weiter. Das ist schon echt ein bisschen pervers, weil das haben wir ja so im normalen Leben nicht. Und pervers in dem Sinne, weil, also das muss man sich eigentlich nicht antun, ne? Das will man ja wirklich eigentlich nicht. So, es sei denn, man ist da emotional echt so sehr distanziert, aber sobald da irgendwie ein bisschen Gefühle und Interesse im Spiel ist, dann kommt das zu Kränkungen. bei den Frauen. Und bei manchen haben wir es ja auch schon gesehen in der Vergangenheit, die da wirklich emotional involviert waren. Das ist dann echt schmerzhaft, ne? Und da ist natürlich auch so die Frage, kann man überhaupt Gefühle für jemanden entwickeln, für einen Mann, der einen gleich zu Beginn auch so verletzt, auch wenn er das ja nicht mit bösartiger Absicht tut, aber es geschieht halt automatisch dadurch, wenn der irgendwie gleichzeitig da eine andere Frau trifft oder die küsst oder was auch immer. Das ist schon echt verletzend. Und ja, das ist definitiv ein erschwerender Faktor für das Ganze. Also selbst wenn die dann hinterher, die ausgewählt ist, die muss dann damit zurechtkommen, dass der da früher noch mit anderen rumgeknutscht hat oder so. Das ist schon, also, schwierig. Und dann ist natürlich auch noch ein relevanter Aspekt, dass halt ganz viele Menschen dabei zugucken und während die da miteinander reden, in ihren Dates oder in ihren Gesprächen, ist ja die Kamera an. Und wie echt, wie authentisch, wie sehr können wir uns eigentlich zeigen vor laufender Kamera, wenn wir dann in so einer intimen Situation sind, wo wir jemanden kennenlernen möchten, wo es um das Thema Beziehung und so weiter geht. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne? Ich komme zu den Marmeladensorten, die ich am Anfang schon angekündigt habe. Aus Sicht des Bachelors ist es so, dass er hat ja die, was ich schon gesagt habe, die Qual der Wahl. Und es gibt ein Experiment, was auch in unterschiedlicher Form repliziert wurde, also wiederholt wurde in der Psychologie. Ist eher so aus der Wirtschaftspsychologie kommend, aber das ist ja das Spannende, dass wir als Psychologen auch ja verschiedene Theorien dann auch in bestimmten Feldern auch anwenden können und wiedererkennen können. Und zwar ging es einfach darum, dass die den Versuchspersonen, es war jetzt aber nicht direkt ein Experiment, das war wirklich, glaube ich, im Supermarkt, eine entweder kleinere oder größere Auswahl an Marmeladensorten zur Verfügung gestellt haben. 6 bis 24 Sorten waren das. Und die größere Auswahl an Marmeladensorten ging bei den potenziellen Käufern her mit einer Reduktion der Kaufkraft und auch mit einer Reduktion der Zufriedenheit im Falle, dass sie sich für ein Produkt entschieden haben. Das Ganze nennt sich Paradox of Choice, also das Auswahlparadox. Und es ist so, dass es nicht immer so ist, also nicht immer führt eine größere Auswahl dazu, aber also unter bestimmten Bedingungen. Aber es gibt eben schon so diese Tendenz. Und das können wir natürlich auch auf andere Kontexte irgendwo auch übertragen. Woran liegt das? Ist eigentlich relativ simpel aus meiner Sicht zu erklären. Es ist schlicht und einfach eine Überforderung. Also wenn wir dann, weil wir sind immer bestrebt, wir wollen immer die beste Entscheidung, die richtige Entscheidung treffen. Das habe ich ja auch gerade schon gesagt zum Bachelor. Der ist auch darum bemüht. Ja, also der will da die richtige Entscheidung treffen und bloß keinen Fehler machen. Und dann strengen wir uns auch an und dann ist es für uns nicht so locker und auch bei den Marmeladensorten, dann wollen wir da also das Beste draus machen. Und wenn wir dann so viel auf einmal präsentiert bekommen, dann wissen wir irgendwie gar nicht mehr so und dann überfordert uns das und dann so nach dem Motto, ach, ich lasse es ganz sein. Das wäre jetzt eine Erklärung für dieses Marmeladenexperiment, dann kaufe ich halt nichts, ich lasse es sein, so geh mir weg damit, ist mir zu anstrengend, mir darüber Gedanken zu machen, welche Marmelade jetzt die beste ist. Ob das jetzt hier so auch so ist oder so ein bisschen so, könnte auf jeden Fall so sein. Also halte ich auch für einen relevanten Faktor auf jeden Fall. Einem positiven Aspekt, das ist ja nicht alles nur zum Scheitern verurteilt. Und zwar, wenn es um die Frage danach geht, was attraktiv für uns ist. Und da haben wir auch so ein paar Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie. Wenn wir viel für das begehrte Objekt tun mussten, also wenn wir da viel investiert haben an eigener Anstrengung und durch diese Konkurrenz, sag ich mal, die anderen Frauen in Anführungsstrichen ausgeschaltet und übertrumpft wurden, dann kann das bei den Frauen dazu führen, dass der Mann an sich als attraktiver wahrgenommen wird. Weil zum einen er ist begehrt, also es sind ja auch viele andere Frauen hinter ihm her. Und wir haben eben einiges dafür investieren müssen. Und wenn der uns dann auch noch auswählt am Ende, im besten Fall, dann ist es auch so, dass die, es ist eine basale Erkenntnis, dass die Menschen, die uns mögen, dass wir die auch eher mögen. Also dass es sozusagen so ein Spiegeleffekt ist. Wir mögen die Menschen mehr, die uns auch mögen. Und dieses begehrte Objekt ist eben nach dem Motto, dieses schwer zu haben. Wir, also das gilt für Männer und für Frauen, wir finden das attraktiver, was nicht so leicht zu haben ist. Also das ist eigentlich relativ bekannt, dieses Phänomen. Kennen wir auch. Es darf zwar nicht unmöglich sein, das zu bekommen, aber wenn es begehrt ist und wenn es nicht so einfach zu haben ist, dann finden wir das attraktiver. Und das könnte natürlich dann auch auf Seiten der Frauen dafür sorgen, dass sie den Mann tatsächlich dann begehrenswerter finden am Ende. Und was ja eine gute Voraussetzung ist, weil die Basis für alles ist ja sozusagen die Attraktivität und das Begehren auch. Aber das Problem ist natürlich, wenn das Ganze halt nur hierauf basiert, also wenn das sozusagen der Hauptfaktor ist, dann ist auch hier wieder die Frage, wie viel hat das mit der Person eigentlich zu tun? Und zum Thema Attraktivität komme ich dann jetzt auch schon direkt zum nächsten wichtigen Punkt aus meiner Sicht eigentlich so, der wichtigste Aspekt. Und das ist ein bisschen ausführlicher. Da möchte ich einmal kurz einen Schwank machen in die sogenannte Evolutionspsychologie. Und zwar, die beschäftigt sich damit, wie wir biologisch und evolutionär geprägt sind und was das für einen Einfluss auf unser Erleben und Verhalten hat. Und das kommt, das basiert so ein bisschen auf Darwin und auf der Soziobiologie. Und die zentrale Annahme ist da eben, dass wir als Menschen, also Tiere sowieso und wir als Menschen aber auch, primär davon getrieben sind, uns selbst zu erhalten und uns zu vermehren. Also, dass es uns darum geht, sozusagen, ja, unsere Gene weiterzugeben. Das sei sozusagen der Hauptantrieb des Menschen im Leben. Und da ist jetzt eben ganz interessant, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die es da gibt. Und zwar ist die Annahme, dass das Geschlecht mit dem höheren sogenannten Elternaufwand den Partner auswählt. Female Choice heißt das, also die Frau wählt. Und bei vielen Arten sind das eben die Frauen, die den höheren Aufwand haben. Frauen investieren durch Schwangerschaft und Stillzeit viel mehr in den Nachwuchs und seien eben deshalb bei der Partnerwahl wählerischer. Männer investieren deutlich weniger und deswegen konkurrieren sie stärker. Was heißt das jetzt genau? Also allen Geschlechtern ist erstmal gleich, dass sie in dieser Theorie Partner bevorzugen, die aufgrund ihrer sogenannten Fitness, Fitness ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne zu verstehen, sondern steht allgemein für Gesundheit, und dass diese Menschen einen möglichst großen Fortpflanzungserfolg garantieren. Also es geht darum, gesunde, überlebensfähige Nachkommen haben zu wollen. Und das kann man eben am besten mit gesunden Partnern, die einigermaßen fit sind sozusagen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Habe ich gerade schon ein bisschen gesagt. Also bei Männern ist es so, in dieser Theorie wird auch gesagt, dass diese enorme Anzahl an Spermien, die Männern zur Verfügung stehen, die zu produzieren, ist nicht so besonders aufwendig für den männlichen Organismus. Männer benötigen da kaum etwas von ihrer Biomasse dafür und die Kosten dafür sind sehr gering. Und wenn die Weibchen, die Frauen mitspielen würden, was sie nicht tun, dann könnten die Männer ihre Gene mithilfe vieler Kopulationen an viele Nachkommen weitergeben. Also nach dem Motto, möglichst viele Frauen begatten. Das wäre für Männer die optimale Strategie sozusagen, ihre Gene möglichst optimal weiterzugeben. Die Frauen aber produzieren nur wenige Eizellen. Und daher versuchen sie möglichst viele ihrer Nachkommen am Leben zu erhalten. Es ist eben so, dass wenn sie ihren Reproduktionserfolg, also das, was ich gesagt habe, ne, also der Reproduktionserfolg ist da zentral in der Theorie, wir wollen uns eben reproduzieren, das ist unser Hauptanliegen. Wenn wir den als Frau maximieren wollen, dann benötigen wir in erster Linie Nahrung, Schutz, Unterstützung und Hilfe für uns und unsere Nachkommen, für unsere Neugeborenen. Und unsere Nachkommen müssen auch gute bzw. erfolgreiche Erbanlagen aufweisen. Und deswegen sollten Frauen sich demnach Reproduktionspartner auswählen, die eine gewisse Qualität aufweisen. Und nach dem Motto Qualität steht hier vor Quantität. Und bei Männern ist es genau andersrum. Quantität statt Qualität, also so viele Eizellen wie möglich zu befruchten. Und das hat dann eben zur Folge, dass die Männchen bei den meisten Tierarten massiv um die paarungsbereiten Weibchen konkurrieren. Und diese Konkurrenz unter Männchen kann entweder in eine direkte Auseinandersetzung ausarten oder sie macht sich eben bemerkbar in einem Werbungs- bzw. Balzverhalten um die Gunst des Weibchens. Dementsprechend gibt es zwei Formen der sogenannten sexuellen Selektion. Einmal die intrasexuelle Selektion, wo die Männchen eben um das Weibchen kämpferisch miteinander konkurrieren, zum Beispiel bei Löwen ist das so. Und die intersexuelle Selektion, wo das Weibchen sich ihre Fortpflanzungspartner anhand bestimmter Merkmale selbst auswählt. Und diese beiden Selektionstypen wirken oft aber auch zusammen. Das ist sozusagen erstmal die Grundlage der Theorie. Und das führt dazu, dass die Frauen, wie gerade auch schon kurz genannt, eine gewisse Partnerwahlstrategie haben. Und Frauen präferieren demnach Männer, die wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen können, die einen hohen gesellschaftlichen Status haben, auch ältere Männer, weil das oft damit korreliert mit dem Status und mit den wirtschaftlichen Ressourcen, also zusammenhängt, ehrgeizig sind, fleißig sind, aber auch vor allen Dingen zuverlässig sind, auf die, ne, also ganz wichtig, sich darauf verlassen zu können, mit dem Neugeborenen dann nicht alleine gelassen zu werden und die eine gewisse Stabilität halt auch garantieren können. Dann natürlich auch, dass sie gesund sind, dass sie bereit sind, in Kinder zu investieren. Und das ist selbst bei Frauen so. Da gibt es natürlich auch eine Reihe wissenschaftlicher Geschichten zu dieser ganzen Forschungsrichtung der Evolutionspsychologie. Und da hat man eben auch festgestellt, dass auch Frauen, die selber über Ressourcen verfügen, also zum Beispiel wirtschaftlich gut dargestellt sind, trotzdem Männer mit Macht, Status und Fähigkeit bevorzugen würden. Natürlich ist es schon auch so, wir kennen das ja aus unserer Lebensrealität, dass gewisse Merkmale auch andere Merkmale kompensieren können. Wie ist es jetzt bei Männern? Habe ich ja gerade schon gesagt, wie das da abläuft. Aber warum ist es jetzt so, dass Männer überhaupt Bindung und Hochzeit eingehen? Warum profitieren die da überhaupt von? Weil wir haben ja gerade gesagt, eigentlich sollte es denen darum gehen, sich da primär mit möglichst vielen Weibchen oder Frauen zu paaren, nach dieser Theorie. Zum einen ist es halt so, wenn sie dazu bereit sind, dann haben sie bessere Chancen, überhaupt eine begehrenswerte Partnerin anzuziehen, weil Frauen das ja eben wollen. Deswegen müssen Männer das auch irgendwie ja zumindest darstellen und im gewissen Maß auch selber wollen. Sie können sich auch ihrer Vaterschaft dann sicher sein, auch was für Männer wichtig ist, dass also wenn sie da sich da eine Bindung eingehen zu einer Frau, haben sie bessere Kontrolle darüber, ob sie ja wirklich auch der Vater sind. Und ihre Kinder haben auch erhöhte Überlebenschancen und Reproduktivität dadurch. Insgesamt ist es aber so, dass Männer eben aufgrund ihrer Prädisposition Frauen präferieren, die jugendlich sind, also ne, jünger sind und die also physisch attraktiv sind. Das hat man auch wissenschaftlich in diversen Untersuchungen eindeutig festgestellt. Zu der Theorie noch kurz ein paar Beispiele aus dem Tierreich. zum Balzverhalten, die ich gefunden habe. Der sogenannte Fregattvogel versucht durch bestimmte Rufe und das Zeigen seines roten Singballes, der nur in der Paarungssaison ausgebildet ist, die Weibchen anzulocken. Der V, den kennen wir alle, der schlägt seinen Ausdruck starkes Rad. Oder Laubenvögelmännchen versuchen die Weibchen mit dem schönsten Nest anzulocken. Und die Weibchen begutachten das Nest also vorher auch noch. Also insgesamt ist es eben so, dass diese Theorie Female Choice ganz klar besagt, im Tierreich und auch bei Menschen ist es so, dass die Frau sich ihren Partner auswählt anhand bestimmter Kriterien. Ob das jetzt immer so diese Kriterien sein müssen, die da jetzt postulieren, immer so diese klassischen, ist natürlich so in unserer heutigen Welt auch durch Sozialisation und so vielleicht nicht mehr so extrem, aber in den Grundzügen schon. Und die Männer legen ihr Balzverhalten an den Tag und müssen müssen um die Frau werben. Und das ist eben ein gutes Muster, wie sich das sozusagen ineinander fügt. So, und warum erzähle ich das jetzt? Wenn ihr jetzt denkt, was erzählt die mir da jetzt? Was hat das mit dem Bachelor zu tun? Vielleicht könnt ihr es schon erahnen. Es ist so, dass hier bei der Sendung, wo eben ein Mann und viele Frauen im Spiel sind, dieses ganze natürliche Prinzip vollkommen über Bord geworfen wird und ins Gegenteil verkehrt wird. Hier ist es jetzt so, dass die Frauen um einen Mann konkurrieren. Also das ist total entgegen dieses natürlichen Prinzips, von dem ich überzeugt bin. Tief überzeugt bin, dass es auch bei Menschen und zwischen Männern und Frauen so funktioniert. Und warum auch immer, also manche argumentieren ja, dass wir auch so sozialisiert sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das auch biologisch so sinnvoll ist und auch in gewissem Maß determiniert ist. Aber warum auch immer, es ist jedenfalls so. Oder beobachtet ihr in eurem Leben, dass Frauen irgendwie dieses Werbeverhalten an den Tag legen, wie Männer das üblicherweise tun? Wir alle kennen ja das Werbeverhalten von Männern, also im besten Falle. Wir kennen das, wie viel Mühe die sich am Anfang geben, wenn sie wirklich Interesse haben. Also die setzen alle Hebel in Bewegung und machen alles Mögliche. Unterscheidet sich natürlich auch von Mann zu Mann, aber so läuft das. Also die machen alles Mögliche. Die tragen einem eine Klimaanlage in die Wohnung oder bauen sogar selber irgendwie sowas, dass es einem gut geht oder machen einem eine selbst gefertigtes Nelkenöl, wenn man Zahnschmerzen hat. Ja, also wir kennen alle diese Dinge, die machen. Leider lassen die das dann auch irgendwann, nämlich dann, wenn sie sich zu sicher fühlen mit uns. Aber das ist halt das übliche Verhalten von Männern. Und das brauchen die halt auch, weil Männer dadurch sich in ihrer Männlichkeit bestätigt fühlen und die haben immer das Gefühl, dass sie halt was leisten müssen und müssen sich das auch selber beweisen, dass sie es schaffen, die Frau zu erobern und haben dann einen gewissen Ehrgeiz dabei. Und hier in der Sendung ist es genau andersherum. Natürlich, der Mann gibt sich da auch eine gewisse Mühe, aber also ganz ehrlich, wie viel denn? Selbst diese Dates, die dann da so toll arrangiert sind, selbst da weiß ja die Frau, das hat jetzt nicht der Mann gemacht, sondern hat RTL gemacht und hat RTL bezahlt. Also der hat sich jetzt nicht mal für die Frau da Mühe gegeben. So das Einzige an Mühe, was der sich gibt, ist halt irgendwie ein bisschen Gentleman und nett zu sein, aber halt gleichzeitig halt auch zu vielen Frauen. Und wenn wir uns das mal konkret vor Augen führen, was da zum Teil abläuft, auch bei den Abenden, wo die alle zusammen sind, wo die Frauen so wirklich damit beschäftigt sind, wann kann ich mir den jetzt schnappen für ein Gespräch? Manchmal sind die sogar so, dass die in die Gespräche reingehen, also wenn der sich noch mit einer anderen Frau unterhält, platzen die da rein und sagen irgendwie so, ich bin jetzt mal dreist oder so, ich möchte jetzt hier auch nochmal, können wir mal reden, und das ist dann auch immer, das wird dann so abgearbeitet und die haben dann auch stehen unter Druck, so das Gefühl, ich muss den jetzt noch von mir überzeugen, die Zeit ist hier so begrenzt. Und ich denke nur so, bitte mach das jetzt nicht, mach das jetzt einfach bitte nicht. Das ist so traurig irgendwo. Also traurig ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, es ist irgendwie ein Problem. Es gab sogar mal eine Folge, in der die letztlich zweite geworden ist, kurz vor Ende, ich glaube zweite oder dritte geworden ist, also wo es dann schon echt kurz vorm Ende war und wo der Sieg in Anführungsstrichen quasi greifbar war für sie, die hat versucht, den Mann mit Argumenten davon zu überzeugen, warum sie die Richtige ist. Die hat dann immer so betont, ja, unsere Familien und wie gut das zusammenpassen würde. Also die waren da schon so weit, dass die auch da dieses Familientreffen einmal hatten. Und das ist gescheitert, weil also das geht nicht. Also egal ob Mann oder Frau, wir können nicht mit Argumenten, Gefühle lassen sich nicht diskutieren und auch nicht erzwingen. Und und hinzu kommt auch noch, dass der Mann dann natürlich auch spürt, wie gewollt das auch ist, ne? Und da auch so eine gewisse Bedürftigkeit und so ein Druck entsteht, der fühlt sich dann auch unter Druck gesetzt und so. Und die traurige, in Anführungsstrichen traurige Realität, Wahrheit ist, dass Männer leider den Respekt so ein bisschen verlieren und das Aufsehen zu einer Frau, die zu verfügbar ist und die also im schlimmsten Fall das Gegenteilige macht, also den Mann versucht zu erobern und darum zu kämpfen oder irgendwie sowas. Das meinen die gar nicht böse und das würden die auch nie so sagen und das ist denen auch oft gar nicht so bewusst, wobei ich glaube schon zum Teil bewusst, aber das ist so bei den Männern, ne? Das ist ganz automatisch, dass die dann haben dann auch nicht mehr das Gefühl, dass sie dann auch wirklich da was für tun müssten. Und wenn sie das einmal so gemacht haben bei einer Frau, das ist sozusagen die Voraussetzung, die jede Beziehung braucht, dass der Mann das einmal gemacht hat, dieses Erobern. Das ist nicht die Garantie, da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren dazu, aber das ist die Voraussetzung. Und wenn das am Anfang nicht stattgefunden hat, dann ist es fast unmöglich für die Frau oder sehr, sehr schwierig, durch das, was danach noch kommt, im Unbewussten beim Mann so wieder diese Wertigkeit zu bekommen, ja, dieses auch Aufschauen und die Frau wirklich zu respektieren. Und das ist ganz wichtig für Frauen, weil oft ist es doch so, dass Frauen sind einfach emotionaler als Männer und Frauen sind oftmals die Verletzten bei Trennung und so weiter. Die Frauen leiden oftmals viel mehr darunter und müssen sich da schon auch irgendwie schützen, ne? Ihre Psyche. Und dieses Prinzip ist total wichtig. Und das wird hier bei dieser Sendung ja komplett über Bord versuchen und geworfen. Und ich glaube, dass es ein zentraler Grund dafür ist, warum das auf Dauer nicht funktioniert. Natürlich in Kombination mit den ganzen anderen Gründen noch, die jetzt zum Teil auch schon zur Sprache gekommen sind. Ich will es aber dabei nicht belassen. Ich will noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was noch relevant sein könnte. Und zwar einmal kurz noch darauf eingehen, auf dieses Brückenexperiment von Dutton und Aaron aus dem Jahr 1974. Auch dieses Experiment wurde in anderer Form repliziert, also wiederholt. Das muss auch immer so sein. Es ist niemals so, dass irgendwie ein Experiment oder eine Studie gemacht wird und dann ist es sozusagen gesetzt und sowieso die Wahrheit sowieso nicht. Also es gibt ja auch immer da bestimmte Variablen, die da noch mit reinspielen. Aber wie auch immer, was die dabei gemacht haben, ist, die haben Männer entweder auf eine Hängebrücke laufen lassen, die lang, schmal und schwankend war und in einer gewissen Höhe, oder auf einer sicheren Brücke, ja, die diese Merkmale nicht hatte. Und das Ganze war eingebettet in so einen Versuch, wo aber dann ja nicht klar war. Also es ist ja immer eigentlich so oder fast immer, insbesondere in der Sozialpsychologie, dass man den Versuchspersonen natürlich nicht sagt, worum es da geht, weil das würde den Effekt wahrscheinlich zunichte machen. Und die mussten dann auf diese Brücke laufen und dann wurden sie auf der Brücke von einer jungen, nicht unattraktiven Frau angesprochen, die ihnen dann die Telefonnummer gegeben hat für Rückfragen zu einem sogenannten TAT-Test, den die Männer bei ihr ausfüllten. Und Das Ergebnis war, dass die Männer auf der langen, schmalen, schwankenden Hängenbrücke in gewisser Höhe signifikant häufiger die Frau anriefen und in diesem TAT-Test häufiger über sexuelle Themen geschrieben haben als die Männer aus der Gruppe mit der sicheren Brücke. Zur Kontrolle wurde das Ganze auch gemacht in der Bedingung, dass keine attraktive Frau auf der Brücke ist, sondern ein Mann. Und da gab es diesen Unterschied eben nicht. So, und was folgt jetzt daraus? Man nennt das eine sogenannte Fehlattribution. Das bedeutet einfach, durch den Zustand, in dem diese Männer waren, durch die Brücke, also in einem Zustand von Erregung, Erregung heißt jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern generell Erregung, in der Psychologie spricht man auch von Arousal. Ja, also es ist ja eigentlich klar, wenn wir da irgendwie in so einer Situation sind, die meisten Menschen sind dann irgendwie aufgeregt, ja, es muss nicht unbedingt Angst sein, ne? Aber es ist dann so, Adrenalin wird ausgeschüttet und wir sind in so einer körperlichen Aktivierungsstimmung und es ist aufregend. Und da ist dann, wird eben gesagt, dass diese körperliche Erregung wird fehlattribuiert als ich finde die Frau toll oder ich bin verknallt oder was auch immer, als Interesse an der Frau sozusagen. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Also, dass sozusagen solche Effekte eintreten können. Und das muss ja nicht nur für eine Hängebrücke gelten, sondern also man hat dann auch daraus geschlussfolgert und für die Praxis, man versucht ja auch immer so für die Praxis dann so Implikationen zu sagen, dass wenn wir jetzt uns mit Männern oder Frauen treffen und wir sind in einer, sag ich mal, in einer besonders aufregenden Situation, auch wenn es nur die Disco ist, sozusagen, wenn wir da nicht ständig rumhängen, ist es ja noch was anderes, als wenn wir irgendwie auf der Straße spazieren gehen oder keine Ahnung, wenn wir irgendwo auf der Kirmes sind oder uns einen Horrorfilm zusammen angucken. Diese ganzen Zustände können dann dazu führen, dass wir den anderen dann eher attraktiv finden und das sozusagen als Gefühl der Verliebtheit oder der Angezogenheit deuten. Und warum ist das jetzt hier relevant? Das ist natürlich hier beim Bachelor relevant, weil natürlich die ganze Situation, nicht nur, dass sie an tollen Orten sind, sondern das ganze Erlebnis, da dabei zu sein in einer TV-Sendung, das sagen die ja auch am Anfang, die Frauen, ja, das ist außergewöhnlich, ne? Das erlebt man sonst nicht nochmal und die ganze Situation ist einfach was Besonderes und ist aufregend, da teilzunehmen, im Fernsehen mit mehreren Leuten, zuvor noch nie erlebt, also das hat zur Folge auch ein erhöhtes Arousal und Spannung. Und deswegen kann dieser Effekt da sehr wahrscheinlich auch zum Tragen kommen. Und das ist dann auch so ein bisschen so, dass man hinterher oft sagt, wenn die in ihrem Alltag ankommen, wo die halt nicht mehr diese schöne Umgebung haben und nicht mehr dieses Arousal, dass dann oft so die Ernüchterung irgendwie kommt. Also das halte ich schon auch für wahrscheinlich, dass das hier auch eine Rolle spielt. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Jetzt nochmal kurz dazu, wie es dann eben am Ende ist. Ich habe ja gerade schon von dem Alltag gesprochen, wenn dann ein Pärchen da zusammengekommen ist. Wie geht es dann danach weiter? Was ist da relevant? Und da ist ja ganz klar zu beobachten, dass die Beziehung, die dann eingegangen wird, immer auch gleichzeitig so eine Wirtschaftsbeziehung wird. Stichwort Influencer. Die werden ja dann Influencer und die vermarkten nicht nur sich, sondern vor allen Dingen die Beziehung. Also die treten zusammen als Paar auf, bekommen als Paar irgendwelche Werbedeals. Das war auch von Anfang an ja so gewollt. Sie werden dadurch natürlich positiv verstärkt. Positiv verstärkt, was heißt das? Das ist operante Konditionierung. Das bedeutet einfach, ich sag jetzt mal grob runtergebrochen, dass eine Belohnung stattfindet für ein bestimmtes Verhalten und wenn wir belohnt werden für Verhalten und das immer wieder passiert, lernen wir oder machen wir die Erfahrung, dass das Verhalten lohnenswert für uns ist, weil wir streben Belohnung an und deswegen steigt die Tendenz, dass wir dieses Verhalten wiederholen. Und unter dem Aspekt wäre das förderlich in dem Sinne, dass die Beziehung aufrechterhalten bleibt, weil es eben immer diese Belohnung gibt, ja, dieser wirtschaftliche Erfolg und auch die Anerkennung von draußen. Dann gibt es auch ganz viele Fans, Es gibt tatsächlich ja Leute, die wirklich sich die Sendung angucken, weil sie irgendwie so die Hoffnung haben, dass da wirklich Leute so die große Liebe finden. Das ist dann auch so ein bisschen dieses stellvertretend so für eigene Wünsche. Viele Leute schauen sich das, so wie ich jetzt auch, eigentlich mehr so an, weil es einfach interessant ist, was da unter denen abläuft. Also ich gucke das nicht, weil ich irgendwie hoffe, dass da, oder auch nur im Ansatz daran glaube, dass das irgendwie da eine schöne Beziehung wird oder so. Das ist mir auch ziemlich egal. Aber es gibt Menschen, die das glauben und die dann auch irgendwie das Pärchen, das sich da gebildet hat, so total toll finden und das auf Instagram und so denen ja auch rückmelden. Und deswegen bekommt dieses Pärchen positive Verstärkung dafür, dass es ein Pärchen ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, im Rahmen dieser Wirtschaftsbeziehung auch hier wieder eine totale Einschränkung der Freiheit, sich zu entwickeln, sich kennenzulernen. Und so primär steht im Vordergrund einfach dieser Erfolg dadurch. Und das macht es ja so unglaublich schwierig. Also die Außendarstellung ist im Vordergrund und das macht es so unglaublich schwierig, den Menschen wirklich kennenzulernen. Und sobald dann vielleicht auch mal, und das ist ja normal, also es gibt ja immer Konflikte und es gibt auch immer so, wenn man jemanden näher kennenlernt, dann lernt man auch so ein bisschen die unschönen Seiten kennen. Und das erfordert ja dann auch eine gewisse Reife, die auch ja zu mögen und anzuerkennen und den Menschen als Ganzes zu sehen und eben nicht nur als idealisiertes Objekt wie am Anfang. Das wird dann da schwierig, weil das bei denen ja auch im Konflikt steht zu dem, wie sie sich nach außen positionieren müssen. Also das ist, sag ich mal, für normale Beziehungen schon nicht so einfach, so diese Enttäuschung zu haben. Ja, der andere ist gar nicht so toll, wie ich am Anfang vielleicht dachte, sondern jetzt merke ich langsam, der hat auch irgendwie ein paar Schwächen. Und in der Situation ist es natürlich noch schwieriger, weil die ja permanent nach außen das glückliche Pärchen sozusagen mimen müssen. Und also das alles führt dann eben häufig dazu, dass irgendwann sich so die eigentlichen Bedürfnisse melden bei den Menschen und sagen so, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist irgendwie nicht so das, wonach ich mich wirklich sehne, wonach sich mein Herz so wirklich sehnt. Ich glaube, das ist ganz häufig der Grund, warum dann diese Trennungen stattfinden. Und mir ist aufgefallen, also ich beobachte das jetzt nicht so genau, aber so ein bisschen bekommt man das ja mit, dass, wenn man sich dafür interessiert, dass meistens die Männer sich trennen und die Frauen sind dann halt verletzt. Und da komme ich nochmal wirklich zurück auf den Effekt, eben dass der Mann wirklich nie in dieser Phase war, wo er die Frau erobern musste, sondern dass das eher perverserweise genau andersrum war. Und ich glaube, dass das von vornherein das fast verunmöglicht, dass es dann irgendwie dauerhaft hält. Und ja, in Kombination mit den ganzen anderen Faktoren, dass es so gewollt war und so wenig Spontanität und so, führt dann dazu, dass es häufig nicht hält. Also ich glaube, es gab noch keine dieser Beziehungen, die irgendwie länger als paar Monate gehalten, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, mag Einzelfälle geben, wo das vielleicht auch mal ein bisschen besser lief, aber in der Regel ist es dann so, ne? Und ja, deswegen sollte man vielleicht nicht darauf hoffen, aber das ist ja auch gar nicht unser Thema, sondern das Thema ist eigentlich, ja, was können wir daraus lernen? Und ich glaube, das Beispiel dieser Sendung und das, was ich dazu gesagt habe an Theorien, ist ja relevant auch für andere Beziehungen, was ja sowieso ein Riesenthema ist und nicht in einer Folge abzuhandeln ist. Und in diesem speziellen Szenario können wir da bestimmte Mechanismen eben ganz besonders deutlich sehen, die da ablaufen zwischen Männern und Frauen. Die Hauptmotivation bei den meisten Teilnehmern dürfte schon sein, eine andere als die, jemanden kennenzulernen, sich zu verlieben. Aber es kommt im Verlauf durch bestimmte Gruppendynamiken und dadurch, dass es eben so massiv um das Thema Selbstwert geht und dass wir doch das Bedürfnis in uns tragen, vom anderen Geschlecht wertgeschätzt zu werden, toll gefunden zu werden, kommt es dann doch in der Regel dazu, dass die das schon auch ernst meinen und dass sich da auch schon Gefühle auch entwickeln. Also das ist auch so ein automatisches Geschehen, es sei denn, man findet jetzt denjenigen wirklich richtig unattraktiv. Da gibt es ja dann auch immer welche, die dann aussteigen. Ne? Und kommt auch noch hinzu, dass die da auch wirklich komplett isoliert sind. So. Und die müssen sich zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen, wie komme ich an, die müssen sich mit dem Mann beschäftigen, so, das ist zwangsläufig so und deswegen kann man das nicht sagen, dass das alles da irgendwie fake ist und dass es da nicht zu Gefühlen auch kommt, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu Gefühlen kommt, denn wir sind halt eben Menschen und wir haben Bedürfnisse und selbst wenn das ursprünglich so nicht geplant war, die kommen insbesondere bei Frauen, kommen die durch an einem gewissen Punkt und der Mann wird attraktiver dadurch, alleine dadurch, dass er von so vielen Frauen da umworben wird, dass er ein begehrtes Objekt ist, der in der Regel ja auch relativ, also objektiv gesehen, attraktiv aussieht. Ich persönlich finde die Männer da, das ist überhaupt nichts für mich, aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen komisch. Die meisten Frauen finden diese die so schön sind, so diese Modeltypen und die da auch irgendwie diesen Körper haben, finden irgendwie das toll. Dadurch wird der Mann attraktiver, erst recht, wenn er sich dann am Ende für die Frau entschieden hat, weil das ganze Investment, ja, ich habe mich da durchgesetzt und so und das muss jetzt einfach was wert sein. Das Ganze hat eine starke narzisstische Selbstwertthematik. Auch für den Mann, der hat eben den Vorteil, dass er da umworben wird und dass alle das sehen, hat aber auch einen gewissen Stressfaktor dadurch, dass er vor allen Dingen Sorge hat, die falsche Entscheidung zu treffen oder auch, was auch ganz wichtig ist, von den Frauen benutzt zu werden, die das nicht ernst mit ihm meinen und er versucht das auch dann herauszufinden, also er muss da auch investieren, herauszufinden. Zusätzlich hat er die Qual der Wahl, ja, also das Marmeladenexperiment, Stichwort, nicht genau, also dass möglicherweise da eine gewisse Überforderung eintritt und eine gewisse Unzufriedenheit durch diese Qual der Wahl. Und ganz relevant das Prinzip, dass es eine besondere, aufregende Situation ist, wo es zu solchen Verwechslungen kommen kann zwischen dieser ganzen schönen Atmosphäre und wie toll finde ich den Mann eigentlich wirklich, wie wäre es, wenn ich den im Alltag kennengelernt habe und dann hinterher kommt der Kontrast zum Alltag. Und was ich gesagt habe, was ganz wichtig ist, Female Choice normalerweise, die Frau wählt aus, wir kennen das alle, Männer, die ihr Werbeverhalten an den Tag legen, das ist für Männer und Frauen positiv, Männer brauchen das für ihr Selbstwertgefühl und respektieren dadurch die Frau mehr und die Frau gewinnt an Wert und die Frau kann sich dadurch sehr begehrt fühlen durch dieses Werbeverhalten letztlich und das ist eine wesentliche Voraussetzung für überhaupt das Zustandekommen einer Beziehung, in der man den notwendigen Respekt vor der Frau hat. Ja, ganz zum Schluss noch kurz, ich weiß noch nicht, genauso wie bei der Dschungelcamp-Folge, ob ich nochmal eine Folge dazu mache. Kann sein vielleicht zu den einzelnen Charakteren. Ich muss mal gucken, wie sich das so im Lauf entwickelt und wie spannend ich das finde. An der jetzigen Stelle mache ich einfach mal so zum Spaß die Prognose, dass es wahrscheinlich eine blonde Frau werden wird. Eine Frau, die lieb ist und nett ist und ein bisschen unschuldig und die darf nicht zu tough sein für diesen Mann, glaube ich, nicht zu stark und die vielleicht auch so ein, auch irgendwo so ein Selbstwertthema hat. Das könnte ich mir vorstellen und ich bin gespannt, wie sich das da so entwickelt, bin auch gespannt zu sehen, wie weit dieser Mann wirklich auch gereift ist. Ich fand das echt interessant zu hören von dem, seine Story am Anfang. Ich hatte auch echt das Gefühl, dass das nicht irgendwie, dass er das nicht so eingesetzt hat, sondern dass es war wirklich echt, ne? Auch die Tränen, die da geflossen sind, das war echt, weil es ist einfach auch eine schwierige Vergangenheit, die da zum Tragen kommt. Und was ich ganz schön fand, ist den einen Satz, den er sagte, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich sagen, er sagte dann, dass ein Mann eigentlich erst durch eine Frau wirklich zum Mann wird und eine Frau an der Seite braucht und die Frau verhilft dem Mann sozusagen Mann zu werden. Das fand ich sehr schön und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Und der scheint wirklich auch da einiges reflektiert zu haben über sich und gelernt zu haben, sich weiterentwickelt zu haben. Und allein aus diesem Grund finde ich das schon interessant. Und natürlich auch freue ich mich auf die Gruppendynamiken, wobei ich manchmal an manchen Stellen habe ich da schon wirklich auch Fremdschämen-Momente, wie sich die Frauen da auch untereinander aufführen und auch wenn sie sich halt dem Mann so anbiedern, das denke ich immer, bitte mach das doch nicht. Aber es ist insgesamt doch alles relativ interessant und spannend, finde ich auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass ihr das auch aus psychologischer Sicht interessant fandet, dass euch das was gebracht hat, was ich hier heute dazu erzählt habe. Und möchte noch mal ganz kurz mich bedanken für die Rückmeldung, die ich bisher schon bekommen habe, für die positiven zu dem Podcast. Und eigentlich möchte ich gar nicht so viel darum bitten, mich zu bewerten und so weiter. Ich möchte das nur ab und zu mal sagen. Vielleicht manche wissen es auch nicht. Falls euch das hier gefällt, falls ihr das regelmäßig hört, dann wäre es schön, wenn ihr auf iTunes, wenn ihr über dieses Portal hört, eine Bewertung abgebt und wenn ihr den Podcast abonniert, denn das hilft mir, hilft in dem Ranking, also auch wenn ich das jetzt nicht genau durchschaue, aber das hilft dann auch wieder dabei, dass andere Menschen das auch anhören können und das hilft mir wieder dabei, motiviert zu sein, wenn Menschen das gut finden und sich dafür interessieren, was ich hier erzähle. Das ist dann sozusagen eine Win-Win-Situation. Und dann kann ich, umso motivierter ich bin, desto mehr kann ich sozusagen aus mir herausholen und Positives hoffentlich für euch bereitstellen. Das nur ganz kurz einmal. Es ist nicht so meine Art, ständig jetzt darum zu bitten, irgendwie mich zu bewerten, aber ich wollte es einmal gesagt haben. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und wünsche erstmal viel Spaß beim Bachelor. Bis dahin, ciao.